Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Internet Economics Veranstaltung. Ich mache vielleicht noch mal einen ganz kurzen Rückblick auf das, was wir in der letzten Stunde gemacht haben, einfach aus dem Grund heraus, weil wir jetzt praktisch nahtlos in einem Modell daran anknüpfen, dass Sie das sozusagen noch mal aus Ihrem Hinterkopf hervorholen, was wir letzte Woche gemacht haben. Also wir hatten uns unterhalten über das Thema optimale Preissetzung für die Musikindustrie und sind dabei davon ausgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ja eine ganz normale Preisabsatzfunktion, wie wir sie hier dargestellt haben. Also für einen bestimmten Preis wird eben eine bestimmte Anzahl von Titeln entsprechend heruntergeladen. Ne? Also für einen hohen Preis ist der Absatz entsprechend gering und umgekehrt. Und hatten daraus dann eben abgeleitet eine solche Umsatzfunktion, wie wir sie hier dargestellt hatten. Ne? Eine solche Umsatzfunktion, die, wie man hier sieht, eben auch ein solches Optimum hat. Dann hatten wir einige empirische Daten, das will ich jetzt natürlich nicht alles nochmal wiedergeben, was wir letzte Woche schon gemacht haben. Wir hatten einige empirische Daten im Rahmen einer Spiegel Online-Umfrage erhoben. Ja? Und auf dieser Basis haben wir dann per Regressionsanalyse hier solche Preisabsatz- und auch Umsatzfunktionen geschätzt. Ja? Was dabei herauskam, war unter anderem, ich gehe einfach mal durch, dass wir letztendlich hier solche Umsatzfunktionen herausbekommen haben für unterschiedliche Titelkategorien. Ja, und wenn wir jetzt uns mal Beispiel angucken hier für einen aktuellen Titel, lag der optimale Preis dann eben hier bei so einem Wert von, ich glaube, knapp 40 Cent, 39 oder irgendwie sowas in dieser Größenordnung war das. Wohlgemerkt der Umsatz maximierende Preis. Dieser umsatzmaximierende Preis, dieses Konzept hatten natürlich das Problem, dass wir sozusagen ganz gemäß Theorie digitaler Güter gesagt haben, die variablen Kosten sind eben gleich Null. Diese Annahme haben wir aufgehoben, weil sie eben der Realität für viele Fälle nicht zutrifft. Ja, also so hat etwa ein Laden wie iTunes oder Musicload, die haben eben pro Download haben die entsprechende variable Kosten an die Labels zu zahlen und diese variablen Kosten sind zum Teil durchaus ganz erheblich. Ne? Und dann sind wir sozusagen mit dem Modell dann weiter fortgeschritten, ja, und haben dann eben auch variable Kosten in dieses Modell eingebaut. Und haben dann weiterhin versucht, dann entsprechend eine Deckungsbeitragsmaximierung durchzuführen. Also hier abschließend nochmal ein paar Zahlen. Ja, also wir hätten hier sozusagen in der, ich sag mal, Anführungszeichen Hochpreiswelt, hätten wir bei einem Umsatz, bei einem Preis von einem Cent, von 1,39 €, ja, hätten wir insgesamt nur einen Umsatz gemacht von 37 irgendwas bei gerade mal 27 Käufern, während wir bei 34 Cent als Preis hätten wir entsprechend einen Umsatz von 204 bei 600 Käufern gemacht. Ne? Das war sozusagen nochmal die Rechnung, die Denkwelt ohne variable Kosten. Und jetzt haben wir einfach mal so ein bisschen gespielt, ja, so kann man das sagen, haben gesagt, okay, es würden jetzt doch 15 Cent variable Kosten in der Supply Chain anfallen und dann sehen Sie hier solche eine Entwicklung, die dann eben so aussieht, dass dann der Umsatz- und Deckungsbeitrag maximierende Preis entsprechend ansteigt, aber hier immer noch mit 49 Cent deutlich unter dem liegt, was sozusagen gängige Musikshops heute verlangen. Ja. So, aber auch das wäre in dem Sinne ja nicht wirklich durchsetzbar, wenn wir davon ausgehen, dass so ein Online-Store wie iTunes oder wie Musicload vielleicht 60 oder 70 Cent allein pro Titel an das entsprechende Label zu zahlen hat. Ne? Insofern wäre die Frage, inwieweit eine solche Niedrigpreisstrategie denn nicht durchsetzbar wäre, unter der Voraussetzung, dass sich die entsprechenden Partner in so einer Musik-Supply Chain, also das wären die Künstler, das wären die Shops, das wären die Labels, das wären die GEMA, das wären Finanzdienstleister, wenn die sich sozusagen als Kooperationspartner verhalten würden. Die Idee ist, dass sie dann durch eine solche Niedrigpreisstrategie entsprechend die Umsätze erhöhen, die Umsätze für alle erhöhen. Und dann wäre sozusagen die Frage, bekomme ich denn ein Verteilungsmodell hin, ja, mit dessen, sagen wir es mal anders, ein Verteilungsmodell hin, mit dem wirklich alle zufrieden sind. Und das, genau diese Fragestellung wollen wir uns jetzt mal entsprechend anschauen. Also, wir gehen davon aus, wir hätten so eine Supply Chain mit Groß-I-Akteuren. Ja? Also das wären genau die genannten, ne? Künstler, Label, Shop, GEMA und Dienstleistungsunternehmen. Und wir, um das Modell jetzt mal allgemein zu halten, sagen wir, dass der Akteur I, also beispielsweise der Online-Store, KI an Stückkosten pro Download hat. Ne? KI pro Download an Stückkosten. Und die Zielfunktion sei jetzt die Maximierung des Gesamtdeckungsbeitrages. Ja, Sie sehen hier nochmal entsprechende Maximierungsfunktion. Dabei wäre dieser erste Teil, wo diese geschweifte Klammer steht, das wäre praktisch der Stückdeckungsbeitrag bei einem Preis P, also Preis minus die variable Kosten, wie der Deckungsbeitrag nun mal definiert ist. Und wenn wir diesen Stückdeckungsbeitrag dann mit der abgesetzten Menge bei dem Preis P multiplizieren, ne, das ist genau diese Preisabsatzfunktion hier, bekommen wir also den Gesamtdeckungsbeitrag. Also oder anders könnte man auch sagen, Stückdeckungsbeitrag mal X ist dieser Gesamtdeckungsbeitrag. Ne? Und jetzt gehen wir davon aus, dass wir den entsprechend maximieren wollen. Gewinnverteilung auf die Akteure. Wie machen wir das? Wir gehen einfach mal hier vereinfachend davon aus, ohne dass die Vereinfachung jetzt meines Erachtens nach ein Problem darstellt, dass jeder der I-Akteure einen Anteil von Beta I von diesem Preis bekommt. Ja? Das heißt, dieser Ausdruck hier wäre der entsprechende Stückdeckungsbeitrag für den Akteur I beim Preis P. Also er würde, wenn wir jetzt, sagen wir mal, der Preis wäre bei einem Euro, damit ich es mal leicht rechnen kann, ja, und für die GEMA würde gelten Beta gleich 0,2, ja, dann würde die GEMA entsprechend hier 20 Cent erstmal bekommen, wenn variable Kosten anfielen, während diese variablen Kosten für diesen Player der Supply Chain GEMA dann entsprechend abzuziehen. Und entsprechend würde dieser ganze Ausdruck hier multipliziert werden mit der abgesetzten Menge bei dem Preis P. Ja, das wäre sozusagen die Verteilungsfunktion. Weitere Nebenbedingungen, der gesamte Umsatz muss aufgeteilt werden, also Beta I, die Summe über alle Akteure wäre entsprechend 1, also dass sich eben die Anteile schlicht und ergreifend auf 1 anteilen und ein negativer Umsatzanteil würde hier natürlich keinen Sinn machen. Ne? Das ist alles, was hier letztendlich steht. So, jetzt kommen wir zur Frage, wie verteilen wir denn den Kuchen? Ne? Kuchen in dem Sinne, was haben wir jetzt eben als mehr an Geld sozusagen für die ganze Supply Chain in der Tasche als vorher? Und da haben wir gesagt in unserem Modell, dass die Lösung, die Verteilungslösung, also zumindest einer Anforderung in jedem Fall gerecht werden muss. Und das ist dieses sogenannte Pareto-Kriterium. Das haben Sie wahrscheinlich in einem VWL-Grundstudium gelernt. Also hier nochmal so eine Definition. In einer Gesellschaft wird Zustand A einem Zustand B vorgezogen, wenn mindestens ein Individuum den Zustand A präferiert und keiner der anderen irgendwie schlechter gestellt ist. Ja, oder wie hier steht, alle anderen wenigstens indifferent sind. Ja, das ist also ein sehr, sehr allgemeines Kriterium, dieses Pareto-Kriterium. Hat jemand vielleicht mal so ein Beispiel, gerne auch aus dem Alltagsleben, wo so ein Pareto-Kriterium zur Anwendung kommt? Haben Sie da irgendeine Idee? Ich stelle die Frage wirklich deswegen, um einfach mal klar zu machen, wie allgemein das Konzept ist, ja? Richtig, genau. Einer will irgendwie was trinken gehen und dem Rest ist es egal. Dann wäre es Pareto-effizient, wenn man dann da hingehen würde. Ne? Das ist ein schönes Beispiel. Oder wo ich auch denke, dass man tatsächlich im Alltag sehr oft so nach dem Pareto-Kriterium handelt. Ja, das ist so beim Autofahren, denke ich mir das immer. Ne? Also wenn ich da irgendwie lang fahre und dann will da einer reinfahren, ja, und das verlangsamt meine Fahrt nicht, ja, dann winke ich immer gerne durch, ja. Aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendein LKW oder irgendwie sowas und die Chose wird dann langsam, dann versuche ich nochmal schnell Gas zu geben, um da nochmal so vorher reinzuspritzen sozusagen. Ne? Das wäre so Beispiele, ne, dass man sich auch im täglichen Leben einfach an so einem Pareto-Kriterium oft hält. Was können Sie sich denn vorstellen, wenn wir auch mal wieder ins tägliche Leben reingehen, wo sozusagen, naja, wo man das dann häufig eben nicht mehr macht? Können wir? Wo Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. Aber das wäre dann ja auch kein Pareto-optimaler Zustand mehr, wenn Sie jetzt beispielsweise, keine Ahnung, die Meinung A vertreten, der Nachbar vertritt auch A und der Nächste vertritt B, dann gibt es die Mehrheitsentscheidung zugunsten von A. Aber das wäre dann ja auch kein Pareto-Optimum, das wäre sozusagen, Sie alle drei haben eine bestimmte Präferenz. Das wäre dann das Thema, wie aggregiere ich Präferenzen, Einzelpräferenzen zu einer Gruppenentscheidung. Ja? Das ist noch ein bisschen andere Baustelle. Wo können Sie sich denn sonst noch vorstellen, dass dieses Thema Pareto-Kriterium, so logisch das ja erst einmal klingt, auch an so einem Beispiel wie Autoverkehr oder wir gehen in die Kneipe, dem Rest ist es egal, ja, und der eine will unbedingt noch ein Bier oder einen Wein trinken gehen. Wo man im Geschäftsleben, vielleicht auch im Privatleben häufig dran stößt auf das Problem. Ich würde es mal, ja, haben Sie eine Idee? Sie sah so kurz so aus. Okay. Ja? Gruppenverhalten?
Angenommen, es gibt zwei Restaurants, die machen beide gleichzeitig neu auf und machen dann beide zu Anfang leer, sind beide gleich eigentlich und haben dasselbe Angebot. Mhm. Und irgendeiner entscheidet sich halt als allererster Gast in das Linke zu gehen. Mhm.
Okay. Was für, ja, könnte man vielleicht nehmen. Was Sie unheimlich häufig antreffen, im normalen Leben auch, ne, ist das Thema Neid. Ja. Das häufig solche Pareto-effiziente Lösungen letztendlich verhindert. Ja. So nach dem Motto, da gibt's ein schönes Beispiel aus der nicht kooperativen Spieltheorie, hatte ich in der einen Vorlesung auch schon mal gebracht, fällt mir gerade ein, passt ganz gut. Das Spiel, in Anführungszeichen, lautet wie folgt, ich hatte einen Bettler und einen Krösus, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört, ne? Gehen sozusagen die Straße lang, ja, und finden gemeinsam einen 100-Euro-Schein. Ja. Und die beiden müssen sich jetzt sozusagen auf ein Verteilungsmodell der 100 Euro einigen. Ja, also wer bekommt, wieder ist die Frage, wer bekommt welchen Teil vom Kuchen denn letztendlich ab? Ne? Und wenn die beiden sich einigen, darf jeder diesen Teil behalten Also vielleicht machen sie 50-50, vielleicht machen sie 70-30. Aber wenn sie sich nicht einigen, gehen beide eben leer aus. Und jetzt ist eben die Fragestellung, wer bekommt wie viel? Und jetzt können wir uns mal vorstellen, wie sowas denn tatsächlich im realen Leben denn stattfinden würde. Ne? Es wird wahrscheinlich der große Kampf losgehen. Ne? In dem Fall wird der arme Mann vielleicht sofort 50-50 vorschlagen. Und der reiche Mann wird vielleicht sagen, für diesen armen Mann sind 50 Euro eigentlich viel mehr relativ, als es für mich der Fall ist. Ne? Insofern wird er den vielleicht versuchen zu drücken. Ja? Das Gleiche finden Sie in der Geschäftswelt en masse. Ja? So nach dem Motto, dass dann sagt er, okay, aber mir gehört doch eigentlich der größere Teil vom Kuchen, wenn wir schon irgendwie in einer gewissen Weise kooperieren. Ja, das ist so ein ganz allgemeines Verteilungsproblem. Ne, die Spieltheorie versucht es so in den Griff zu kriegen, diese Problemstellung, dass sie da irgendwelche Nutzenfunktionen definieren, die dann eben widerspiegeln sollen, wie viel Nutzen sowohl der reiche Mann als auch der Bettler sozusagen einem Euro dann zubilligen, ja, und versuchen auf diese Weise dann zu einer Gleichgewichtslösung zu kommen. Ne. In vielen Fällen wird es aber sehr, sehr schwierig sein. Also Sie können sich das, glaube ich, in der praktischen Geschäftswelt sehr, sehr gut vorstellen, wenn es darum geht, einen Kuchen zu verteilen, dass natürlich jeder versucht, für sich das größte Stück herauszuschneiden. Und selbst dann wird es schwierig, wenn sozusagen beide profitieren. Ja, und man eigentlich sagen würde, na okay, diese neue Kooperation ist eigentlich Pareto-effizient und keiner wird schlechter gestellt, vielleicht werden sogar alle besser gestellt. Ja, selbst dann kann es in der Praxis sozusagen hier und da knirschen. Was würde in unserem Beispiel das Pareto-Kriterium sein? Nun, wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, wir suchen einen entsprechenden neues Preis- und Verteilungsmodell, da wird kein Akteur eine Lösung akzeptieren, in der sein Gesamtdeckungsbeitrag geringer ist als bei dem bisherigen Preis P und seinem bisherigen Anteil Beta I. Ne, das Stern hier oben, das steht immer sozusagen für das bisherige Modell. Ne, so die Fragestellung, wo waren wir bislang? Ne? Ja.
Es würde ja doch jetzt eigentlich keinen Sinn machen, wenn die Anteile gleich bleiben, also nicht geringer werden dürfen. Und wir hatten ja vor allem schon, dass die Summe der Anteile 1 ist. Das heißt, die Anteile müssen genau gleich bleiben jeweils. Sonst würde das System ja gar keinen Sinn machen.
Die. Ja, das ist auch nicht gemeint hier jetzt, dass Sie keinen Anteilsverlust in Kauf nehmen. Ne? Also es kann durchaus sein, dass, nehmen wir mal an, Sie sind ein Player der Supply Chain, dass Sie in dem alten Modell vielleicht einen Anteil von 30% haben an dem Preis, kommt zu Ihnen, und Sie im zukünftigen 25% nur bekommen. Das kann durchaus sein, dass Sie dann zum Schluss einen größeren Gesamtdeckungsbeitrag haben als vorher. Das ist hiermit auch nicht gemeint. Also, oder haben wir das hier falsch? Also kein Akteur wird eine Lösung akzeptieren, in dem sein Gesamtdeckungsbeitrag geringer ist. Punkt. Ne? Und dieser Gesamtdeckungsbeitrag, der kommt eben zustande durch den bisherigen Preis P Stern und seinen bisherigen Anteil Beta Stern. Ne, aber ich weiß jetzt, warum Sie gestolpert sind. Ne? Machen Sie erstmal gedanklich einen Punkt, hinter dem geringer ist, und dann in Klammer, der kommt eben dadurch zustande. Sehr gut, genau. So. Wie würden wir das als Nebenbedingung modellieren? Sieht auf den ersten Blick ein bisschen gefährlich aus, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Hier auf der linken Seite von diesem größer Gleichzeichen steht nichts anderes als der Gesamtdeckungsbeitrag, den Akteur I beim Preis von P erzielt, ne? Also bei dem neuen Preis erzielt. Ne? Also hier entsprechend Nochmal hier dieser Klammerausdruck war der Stückdeckungsbeitrag, multipliziert mit dem erzielten Absatz bei dem Preis P, muss eben größer sein als der bisherige Stückdeckungsbeitrag, multipliziert mit dem bisherigen Absatz. Und das gilt dann für alle Akteure. I gleich 1 bis groß I. Ne? So, wenn Sie das Teil nun umformen, kriegen Sie hier so ein Beta I min raus. Ja? Also für jeden Akteur I ist das der minimale Anteil, den er am Preis dann letztendlich bekommen muss, ja, um nicht schlechter gestellt zu sein als vorher. Ne? Also das ist der Anteil, den er von dem neuen Preis mindestens bekommen muss, damit es ihm mindestens so gut geht, wie es ihm vorher ging. Ne? Okay? Gut. Sie fragen alle dazwischen, wenn es Fragen sind. Wir wollen das uns mal anhand eines Praxisbeispiels von Sony Connect anschauen. Das Beispiel ist jetzt aber mittlerweile 2 Jahre alt oder irgendwie sowas in der Art, aber bringt die Idee hoffentlich ganz gut rüber. Also Sony Connect das weiß man in der Welt nicht so genau, danke. Also besonders stark sind sie nicht. Aber es ist so ein Online-Distributor, genau wie iTunes oder Musicload, der von Sony gegründet worden ist und der auch nicht nur Sony-Titel im Angebot hatte, sondern auch mehr. Und der bietet eben seinen Kunden die Stücke zum Download für 99 Cent an. Ja? Und was Sie hier sehen, sind entsprechend die Anteile, an wen diese 99 Cent praktisch gegangen sind. Also die Marge von Sony Connect hat insgesamt 34 Cent bekommen, wobei hiervon geschätzte Stückkosten beispielsweise für Payment-Kosten und solche Sachen entsprechend hier abgezogen würden. Wir hätten eine GEMA-Gebühr, die bei 12 Cent lag in diesem Fall. Das ist ein ganz normaler Wert für die GEMA pro Stück. Ne? Und Abgabe an das Label, also Label erhält praktisch 53 Cent hiervon, ne? Und geschätzte Stückkosten hier nochmal 1 Cent. Gut. Wenn wir jetzt mal unsere Zahlen aus unserer Umfrage zugrunde legen, ja, dann hätten von unseren insgesamt 930 Teilnehmern an der Studie, hätten 89 entsprechend gekauft und insgesamt hätte man damit einen Umsatz von 88 Euro letztendlich erzielt. Ja? Dieser Umsatz, das würde aufgeteilt werden jetzt oder hier anders formuliert, hier schauen wir uns jetzt die entsprechenden realisierten Gesamtdeckungsbeiträge an, ne? Also das sind Gesamtdeckungsbeiträge hier. Da wäre also dann bei Sony wären 16,91 Gesamtdeckungsbeitrag hängen geblieben, also Stückdeckungsbeitrag mal diese 89 hier. Bei der GEMA wären 10,68 Euro als Gesamtdeckungsbeitrag hängen geblieben. Und bei dem Label hier wären das 46,28 gewesen. Das ist sozusagen die Ist-Situation. Diese Ist-Situation haben wir jetzt hier links in dieser linken Tabelle dargestellt. Also diese linke Tabelle, ich wiederhole es nochmal, ist die Ist-Situation bei dem Preis P Stern gleich 99. Und da war die Verteilung eben so, dass Sony Connect hier selbst sozusagen einen Anteil an dem Preis von 0,34 Periode bezogen hat, die GEMA 0,12 und das Label 0,53, die variablen Kosten hier 15, 0 und 1. Ja. So, jetzt haben wir in unserem Modell ja ausgerechnet, der optimale Preis läge in einer solchen Konstellation, wenn wir diese variablen Kosten hier zugrunde legen, bei 50 Cent. Dies wiederum würde zu 374 abgesetzten Titel führen. Zur Erinnerung, wir hatten hier in dem Grundmodell hatten wir nur 89 Titel, die wir abgesetzt haben. So, jetzt haben wir entsprechend mit der Formel, wir hatten ja abgeleitet, wie groß dieses Beta I Min sein muss, also der Minimalwert, damit keiner schlechter gestellt wird. Haben wir einfach berechnet mit Hilfe der Formel. Sony müsste also hier etwa 39% abbekommen, die GEMA 5,7%, das Label 26,7%. Ne? Das hieße, bei einem Preis von 50 müsste Sony mindestens 19,5 bekommen, die GEMA 2,9, das Label 13,4 macht 35,8 hier. Das sind die Mindestanteile, die entsprechenden Player letztendlich an dem Preis pro Titel entsprechend bekommen würden. Wenn wir nun hier nehmen, die Zahl werden wir gleich noch häufiger brauchen, 50 Cent ist dieser optimale Preis, diese 35,8, 50 minus 35,8 sind 14,2. Ne? Was wären diese 14,2, was wären die jetzt inhaltlich? Ja? Ganz genau, super, ganz genau, klasse. Ja, genau, diese 14,2, das wäre praktisch dann das Geld, das nun unter den Akteuren zu verteilen ist. Also bisher sozusagen, bums hier, wie es hier steht, keiner schlechter gestellt, genauso gestellt wie vorher. Und jetzt haben wir aber 14,2 Cent pro Titel, die wir praktisch verteilen. So, und jetzt kommt eben die Frage, wie wir das denn letztendlich tun. Ja, und dann, wie gesagt, dann gibt es Lösungen aus der kooperativen Spieltheorie, die aber den wirklich großen Haken haben, ja, dass sie immer mit diesen Nutzenfunktionen argumentieren. Ne? So eine Nutzenfunktion, die würde dann für einen bestimmten Player vielleicht so aussehen. Ja? Hier steht dann der Nutzen. Und hier würden vielleicht Geldeinheiten stehen. Ja? Und dann lautet die Frage eben, wie verlaufen diese Nutzenfunktionen? Haben die vielleicht eine derartige Gestalt? Haben die vielleicht eine solche Gestalt? Ist es eine Gerade? Wie auch immer. Ja. Und ich bin nun bekanntlich so in unseren Forschungsarbeiten ein Freund davon, wenn man also empirisch arbeitet, wenn man auch quantitativ arbeitet. Ja, ich stehe mal so auf dem Standpunkt, wir sollten versuchen zu quantifizieren, so zum Beispiel bei Wirtschaftlichkeitsrechnungen, was eben quantifizierbar ist. Also bin ich grundsätzlich eigentlich ein Freund davon. Bei der Spezifikation von solchen Nutzenfunktionen werde dann auch ich etwas skeptisch. Ja? Weil stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einem Akteur in so einer Supply Chain hin, Sie gehen zu Sony Connect hin oder Sie gehen zur GEMA hin und sagen, spezifizieren Sie mir doch mal bitte Ihre Nutzenfunktion. Ja. Da hört es irgendwie auf. Ja. Also das kriegt man dann in der Regel nicht mehr vernünftig hin. Ne. Die Idee wäre eben genauso, um nochmal zu diesem Bettler-Größes-Beispiel zurückzukommen, dass eben dieser Bettler eine ganz andere Nutzenfunktion hat als eben der Krösus. Ja. Das wird bei dem Bettler schon damit losgehen, dass er hier vielleicht bei einem Geldbetrag, wenn hier vielleicht 1.000 Euro stünden oder sowas, er schon einen relativ hohen Nutzen davon entsprechend hat. Während wenn es ein richtig reicher Mensch ist, ja, der wird dann vielleicht bei 1.000 Euro, wäre er vielleicht auch noch hier dann mit seinem Nutzenwert irgendwo hier ganz unten. Ne? Aber das sozusagen mal das zu spezifizieren, wie die eigene Nutzenfunktion aussieht, das ist schon ein recht heroisches Anliegen, würde ich sagen. Ne? Und deswegen haben wir hier übrigens auch in dem Paper beschrieben, dass ich Ihnen am Anfang dieses Kapitels gezeigt hatte. Ja? Deswegen haben wir hier einfach mal zwei ganz relativ einfache Verteilungsmodelle dargestellt, die Ihnen aber auf jeden Fall zeigen, dass es relativ einfach ist, dann, wenn man mal solche Zahlen ermittelt hat, dann Lösungen zu finden, in denen alle Parteien deutlich besser gestellt sind, als es zuvor der Fall war. Ne? Also was wir hier in dem Modell A, das wäre sozusagen ein Vorschlag, ja, uns vorstellen können, dass wir eine Gleichverteilung der Kooperationsgewinne letztendlich durchführen. Wir haben also hier in dieser linken Spalte, die hatten wir ausgerechnet, die Mindestanteile in Cent, die jeder dieser Akteure entsprechend erhalten muss, um nicht schlechter als vorher gestellt zu sein. So, und jetzt nehmen wir hier einfach diese 14,2 Cent pro Stück, die wir durch den klugen Preis, den wir gewählt haben, zusätzlich zu verteilen haben. Und dann bekommt eben jeder hier zusätzlich 4,73 Cent pro Stück. Ja, das ist hier dann einfach aufaddiert. Was nun jeder Player bekommt, das müsste sich dann hier entsprechend zur 50 aufaddieren. Und Stückdeckungsbeitrag in Cent, wie ergibt sich der jetzt? Ein bisschen wach halten hier, ja? Genau, hervorragend. Ne? Und dann haben wir hier entsprechend den Gesamtdeckungsbeitrag, ne? der dann letztendlich herauskommt. Und hier dann die prozentuale Steigerung in Bezug auf die Lösung, die wir davor hatten. Ne? Naja, und hier sehen wir natürlich schon, dass so ein Verteilungsmodell, ja, so gut wie es im ersten Moment klingt, natürlich wahrscheinlich schon hier jetzt eine Menge Sprengstoff in sich bergen würde. Einfach deswegen, weil, wie wir hier auf den ersten Blick sehen, die GEMA stark überproportional profitieren würde von einem solchen Verteilungsmodell. In dem Fall wäre das die GEMA, das könnte man auf eine allgemeine Supply Chain übertragen. Das wäre dann halt in der Regel der kleinere Partner in so einer Supply Chain, der hier halt entsprechend profitieren würde. Ne? Und dann kann man sich ja gut vorstellen, wenn wir die entsprechenden Partner an einem Tisch hätten, ja, wer sozusagen für dieses Modell votieren würde, Gleichverteilung des Kooperationsgewinns, oder wer eben für ein Modell B votieren würde, wo es jetzt heißt, wir haben eine anteilsmäßige Verteilung entsprechend des Umsatzanteils im 99-Cent-Modell. Ja, wo wir jetzt also sagen, okay, wir nehmen sozusagen die Stärke, also welcher Partner war wie stark in dem ursprünglichen Modell, behalten das bei, ja, der Große soll groß bleiben, der Kleine soll klein bleiben sozusagen, ne, und rechnen das Gleiche dann entsprechend nochmal um. Ne. Und dann würde hier Folgendes dabei herauskommen. Hier haben wir in der linken Spalte den Mindestanteil in Cent, den wir auch in der letzten Spalte drin hatten. Hier nochmal sozusagen wiederholt den Verteilungsparameter des alten Modells, ja, in dem Sony Connect eben 34 Cent bekommen hatte, die GEMA 12 Cent, hier Label 53 Cent. Und nun sehen die Anteile am Kooperationsgewinn in Cent eben anders aus, ja, als es bei dem Modell A der Fall war. Hier bekommt nun entsprechend, bekommen die Labels entsprechend kräftig was draufgeschlagen, ja, weil sie eben hier schon relativ stark waren und das sind die entsprechenden Werte für Sony und GEMA. Ne, jetzt addieren wir, wie in dem Modell A, die Mindestanteile in Cent plus diesen nun neu berechneten Anteil am Kooperationsgewinn in Cent und bekommen dann hier entsprechend diese Preisanteile in Cent, ziehen hiervon die variablen Kosten ab. Ne, die hatten hier 15 zu tragen, die hatten keine, die hatten eine Geldeinheit und bekommen nun hier zu einem solchen Gesamtdeckungsbeitrag, wie er entsprechend hier hinten dann dargestellt wird. Ja, und hier sehen wir dann, dass entsprechend andere Player profitieren im Vergleich zu dem Modell A. Ja. So, und jetzt haben wir hier Modell A und B einfach mal genommen. Jetzt können wir, das würden wir problemlos hinkriegen, uns hier noch 27 andere Verteilungsmodelle ausdenken. Das dürfte nicht das Problem sein. In dem Fall ist das Problem tatsächlich eher das, das entsprechende Verteilungsmodell auch durchzusetzen. Das ist genau dieses Thema. Die Dinge, die wir jetzt hier hoch und runter gerechnet haben, sind alle Pareto-effizient, aber dennoch wird einer sozusagen etwas stärker bevorteilt. Oder einer profitiert noch mehr als der andere, auch wenn alle profitieren. Und das, die Fragestellung, oder es gibt keine Antwort auf die Frage, was ist denn hier gerecht? Ja, die gibt's einfach nicht. Ne? Die brauchen wir auch vielleicht gar nicht anfangen zu suchen. Ja, die gibt's nicht. Ja, und insofern gilt, was hierfür gilt, ja, dass man sich da sozusagen, dass da man eine Vielzahl von Chancen, die im Business eigentlich vorhanden wären, dass man die nicht nutzt, ja, ist das hier, denke ich, so ein Beispiel hierfür. So, wir hatten hier sozusagen eine wichtige Thematik ausgeklammert oder werden einige noch ausgeklammert, aber worauf wir jetzt im Folgenden eingehen wollen, ist auf die Fragestellung, wie wirken sich denn eigentlich Kopierschutzmechanismen oder DRM-Systeme auf einen solchen Preis aus? Ne? Das wäre sozusagen die Frage, mit der wir uns hier im Folgenden beschäftigen werden. Das Thema Digital Rights Management, ne? Wo wir hier auch gerade ein Paper zur Veröffentlichung eingereicht haben. Wir hoffen auch, dass das irgendwann demnächst mal angenommen wird, aber das weiß man sozusagen nie. All das, was jetzt kommt, basiert vieles auf diesem Paper und ich denke, das können wir Ihnen auch bereitstellen, ne, dass Sie das dann nochmal entsprechend nachlesen können. Ja, fangen wir mal an mit dem Thema Digital Rights Management, digitale Rechteverwaltung. Was ist denn das eigentlich? Also zunächst mal eine Definition. Das DRM, ja, bezeichnet Verfahren, ja, also das sind jetzt ganz unterschiedliche möglich, mit denen die Urheberrechte an geistigem Eigentum, also beispielsweise an Film- und Musikaufnahmen, aber auch an Software, auf elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, also das ist noch eine Definition, die klingt noch so ein bisschen alt. Wo kommt das nochmal her? Okay, das ist mal in der WISO entschieden, also auf elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, formal sicherlich richtig, gewahrt und Raubkopien verhindert, sowie Abrechnungsmöglichkeiten für Lizenzen und Rechte geschaffen werden. Ja? Also DRM-Systeme, die wir an verschiedensten Stellen finden, also beispielsweise Fairplay im Rahmen von iTunes wäre sowas, in anderen Worten. DRM-Systeme dienen der Übertragung und der Kontrolle von Rechten, ja, an digitalen Gütern, also etwa Musiktiteln, auf digitalem Wege. Ne? Das ist sozusagen das, worum es hier geht. Aus Rosenblatt, das ist ein Techniker, der hat unter anderem mal bei Sun Microsystems gearbeitet und so ein Standardwerk geschrieben in dem Bereich, gibt es folgende sozusagen verschiedene elementare Rechte an digitalen Gütern. Also er unterscheidet da mit seinen Co-Autoren gemeinsam Wiedergaberecht, Transportrecht und das Recht, eben abgeleitete Werke zu erstellen. Wiedergaberecht, Ausdrucken, Ansehen, Abspielen. Was würde Ihnen denn da als Beispiele einfallen, ne? Wie man da durch so ein DRM-System da verschiedene Rechte vergeben und durchsetzen kann? Muss nicht die Musikindustrie sein, kann auch irgendein anderes digitales Gut sein. ausdrucken, ansehen, abspielen, was? Ja? Ja. Richtig, man könnte die digitalen Dateien der Vorlesung könnte man nehmen und könnte da verschiedene Rechte versehen. Ja, das wäre so ein Beispiel. Weitere Ideen? Das haben Sie wahrscheinlich auch ständig mit zu tun. Mit so einem Acrobat-Reader halt. Da können Sie auch so verschiedene Rechte letztendlich vergeben. Die einen Dateien können Sie nur anschauen, aber nicht ausdrucken. Die anderen können Sie entsprechend ausdrucken. Das wäre so ein anderes Beispiel, wie man da so ein Management an Rechten durchführt. Oder eben das Abspielen von Musiktiteln. Könnte man sich verschiedene Formen vorstellen. Vielleicht die Möglichkeit, dass man nur mal reinhören darf und dann sozusagen die Wiedergabe stoppt oder dass man es ein paar Mal sich anhören kann und dann eben nicht mehr. So verschiedene Formen des Wiedergaberechtes hier. Transportrecht, gut, Sie dürfen es kopieren oder Sie dürfen es vielleicht nicht kopieren. Sie dürfen es an Freunde weitergeben oder Sie dürfen es nicht weitergeben. Habe ich vorhin erst mal gestockt, als wir uns vor der Vorlesung drüber unterhalten haben. Was wäre denn so ein Beispiel für das Ausleihen? Fällt Ihnen da irgendwas ein, dass man sich ein digitales Gut entsprechend ausleihen kann und dass das vielleicht sozusagen begrenzt ist? Ein Beispiel hatten wir eigentlich auch schon hier in der Vorlesung. Haben Sie da eine Idee? Also was sind zwei Beispiele, das ich sehr schön fand, war das mit so einer digitalen Bibliothek, ja, dass man sich also so ein, vielleicht das eine oder andere Paper dann sozusagen dort ausleihen kann, aber es vielleicht nur 3 oder 4 Wochen hat und die Datei sich dann sozusagen selbst zerstört. Das wäre zumindest ein Ausleihen, ja, also der Pfeil zurück wie in der klassischen Bibliothek, den könnten wir uns dann vielleicht sparen. Oder was man noch als Ausleihen interpretieren kann, das wäre schon so ein bisschen weiter, dann allerdings den Bogen gespannt wäre, diese Abo-Modelle, ja, dass ich sozusagen mir dann sozusagen die Titel ausleihe und zwar so lange, wie ich die monatlichen Beiträge an Napster etwa errichte. Ne? Und wenn sozusagen diese Zeit abgelaufen ist, dann darf ich auch den Titel nicht mehr hören. Recht, abgeleitete Werke zu erstellen, unterscheiden Rosenblatt und andere in Extrahieren, Editieren und Einfügen. Was könnte man sich hier an Beispielen vorstellen? Haben Sie da irgendwelche Ideen? Ja? Bitte nochmal. Ja, dann einfügen, ist auch gut. Musiktitel in ein selbstgemachtes Video einfügen, das finde ich eine gute Idee, sehr gut. Ja. Extrahieren, editieren. Ja. Genau. Okay. Sehr schön, ja. Genau. Auch sehr schöne Beispiele, ne? Genau. Ja, und diese Elementarrechte, Wiedergaberecht, Transportrecht, Recht abgeleitete Werke zu erstellen, haben für ein digitales Gut nun Ausprägungen in verschiedenen Dimensionen, ne? Also man kann eine Gegenleistung als Anbieter eine Gegenleistung für ein bestimmtes Recht erwarten oder sich sozusagen einfordern, beispielsweise durch Bezahlung, ja, könnte man vorstellen, je mehr Rechte man hier hat, als Kunde, umso mehr muss man auch entsprechend dafür bezahlen. Umfang, ja, vielleicht auch zeitliche Nutzung eines Gutes, die Häufigkeit der Nutzung, die räumliche, oder wir könnten uns auch verschiedene Nutzergruppen vorstellen, ne, je nachdem, wie man jetzt diese Wiedergaberechte hier mit welcher Gegenleistung in der Regel eine finanzielle, um so ein Geschäftsmodell zu nehmen, dann entsprechend verknüpft. Ja, Beispiele für DRM und Kopierschutzsysteme gibt es viele. CDs werden seit 2002 von einigen Labels mit Kopierschutz vertrieben. In Apples iTunes Store gekaufte Stücke werden durch ein System namens Fairplay geschützt. Ne? Abo-Dienst von Napster nutzt das Windows Media DRM. An der Stelle war ja, hatten Sie, glaube ich, letzte Woche die Frage gestellt, wie das denn funktioniert. Dürfte ich dich mal bitten, Jochen, dass du da vielleicht noch ein paar Sätze zu sagst einfach. Ungefähr klar.
Ja, also könnte ich mit einer sehr großen Platte bei einem Mobilgerät die Sachen doch im Endeffekt wieder für immer nutzen, weil nur der Timestamp gesetzt wird bei einem Spiel, sage ich mal. Und ja, vor Abspielen wird der Timestamp kontrolliert. Ah, okay. Und wenn der Timestamp eben nicht mehr aktuell ist, weil du schon so lange nicht mehr mit dem Napster-Dienst verbunden warst, werden die Stücke einfach nicht mehr abgespielt.
Okay. Gut. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl von weiterer Systeme zum Schutz etwa von E-Books, von Videospielen, von Software und so weiter und so fort. Ja, also praktisch für jedes digitale Gut gilt das natürlich. Da sozusagen nochmal zurück an den Anfang der Veranstaltung, dass eben ein digitales Gut einfach kopierbar ist, ja, und die Kopie eben auch die gleiche Qualität hat wie das Original. Ja. Und insofern sind natürlich gerade digitale Güter sozusagen das Opfer für Kopien. Ne. Und die Anbieter beklagen, dass sie deswegen hohe Umsatzverluste hinnehmen müssen. Das werden wir am Ende dieser Veranstaltung heute noch besprechen. Ja, hier ist ein Beispiel für die Ausgestaltung von Rechten in einem DRM-System. Apple Fairplay ist ein sehr, sehr bekanntes. Auch da kann man der Marketingabteilung erstmal gratulieren zu dem Wort Fairplay. Das klingt natürlich erstmal gar nicht restriktiv. Ne? Also ein mit Apple Fairplay geschützter Song. Also einer, der sozusagen von iTunes auf den iPod geladen wird, darf auf eine unlimitierte Anzahl von iPods übertragen werden, auf bis zu 5 Rechnern übertragen werden, unbegrenzt auf CDs gebrannt werden, aber eine komplette Playlist, zum Beispiel ein bestimmtes Album, darf nur 7-mal gebrannt werden. Ja, das ist also der Stand von April 2007 und ich glaube auch, da hat sich nicht allzu viel bislang geändert, wenn ich das richtig sehe. Okay, gut. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, hier haben wir noch einen Überblick, wie letztendlich die Ziele von DRM-Systemen umgesetzt werden. Und zwar haben wir hier mal eine Unterteilung gemacht in Technik und eine rechtliche Flankierung. Das werden wir hier relativ kurz halten, weil wir uns danach hauptsächlich um die ökonomischen Fragestellungen kümmern werden. Also, es steht eine Vielzahl von technischen verschiedenen Alternativen bereit. Also einmal symmetrische und asymmetrische kryptografische Verschlüsselung. Kennen Sie, glaube ich, alle aus Ihrem Grundstudium relativ gut, wenn ich das richtig einschätze. Ja, die meisten nicken. Ne? Also sozusagen asymmetrische Verschlüsselung dann mit dem Private und einem Public Key entsprechend. Digitale Signatur, also eine Art Authentifizierung, die eben auch auf einem solchen asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren beruht. Digitale Wasserzeichen, Fingerabdrücke, also da ist etwa unser Fraunhofer-Institut, das IPSI hier relativ stark. Wie würde die Idee aussehen, wenn wir jetzt an den Einsatz von digitalen Wasserzeichen als DRM bei solchen Musikstücken denken? Wie würde das denn aussehen? Wie könnte man sich das denn vorstellen? Mal ruhig untechnisch gesprochen. Ja, also im Grunde genommen würden Sie so eine Art digitales Wasserzeichen in die Musikstücke reinbrennen, ich sag's mal untechnisch, ja, wo sozusagen verschiedene Metainformationen enthalten sind. Entweder über den Künstler, das Musikstück und oder eben auch den Benutzer. Ja, den Benutzer. Also wenn Sie jetzt sich das Stück kaufen, dann ist Ihr Benutzer bzw. Ihre ID oder sonstiger Identifikator entsprechend eingebrannt. Ne? Die Idee ist dann natürlich klar, ja, in dem Moment, in dem das Ding dann illegal in einer Peer-to-Peer-Tauschbörse auftaucht, in dem Moment sind Sie identifizierbar als derjenige, der dieses Stück eben dort reingestellt hat. hat aber andererseits auch für den Benutzer den Vorteil, dass es ansonsten wirklich ihnen alle Rechte gibt, ja, außer sowas zu machen. Also sie können das Ding dann, die Datei entsprechend beliebig oft kopieren, so oft wie sie das etwa gerne hätten, ja, für den CD-Player im Auto oder für was alles. Ja. Kombinierte Software- und Hardwarelösungen, etwa der Einsatz von Smartcards plus authentifizierte Software. Rechtliche Flankierung, Umsetzung wirtschaftspolitischer Richtlinien, einmal im Digital Millennium Copyright Act sowie in der EU-Richtlinie zum Urheberrecht sowie deren Umsetzung im nationalen Recht der Mitgliederstaaten. Gehen wir natürlich nicht auf Einzelheiten ein, aber ich sage mal, die Kernmessage ist wohl die, dass sie früher ein Recht auf Privatkopie hatten. Ja, wenn sie Lust hatten, konnten sie sich irgendwas, eine Privatkopie erstellen von den Titeln, Musiktiteln, die sie sich etwa gekauft haben. Und das ist nun nicht mehr möglich, ne? Denn wir haben hier ein Verbot von einer Umgehung technisch wirksamer Schutzmaßnahmen, wie das häufig heißt. Eine Umgehung technischer wirksamer Schutzmaßnahmen ist also schlicht und ergreifend verboten. Entsprechende auch vorbereitende Handlungen sowie die Manipulation von Metadaten geht alles nicht. Ne? Bevor wir zu der ökonomischen Bewertung kommen, hier nochmal die Bereitstellung, die Funktionen von solchen DRM-Systemen. Bereitstellung von Metadaten. Das wären eben solche Sachen, wie dass man Künstlerdaten bereitstellt in den Files, dass man Benutzerdaten dort bereitstellt. Zugangskontrolle, alle möglichen Mechanismen, die Sie sich hier entsprechend vorstellen können. Die einfachste wäre irgendeine Passwortkontrolle, aber auch vielleicht durch den Einsatz von Smartcards. Die entsprechende Nutzungskontrolle. Also hier wäre eine Fragestellung, dass sie tatsächlich von mir ist. Und das können Sie sicherstellen durch verschiedene Wasserzeichentechnologien. Fragile Wasserzeichen, die eben den Schutz der Integrität, wo taucht der Content überall auf? Ja, das ist ja genau so was, wie wir es eben hatten mit dem Beispiel. Auf einmal taucht eine Datei irgendwo in einer Tauschbörse auf, ne, und dann steht dann eben entsprechend im Wasserzeichen drin die Information, wer denn nun sozusagen das gemacht hat. Und Payment Management wären eben alle Fragestellungen der Zahlungsabrechnung, ob man das über PayPal macht, über Kreditkarte oder ob man es ganz normal traditionell per Einzug vom Konto oder Überweisung macht. Das wären hier so alles. Klar, häufig wird Digital Rights Management eben auch als Enabler von neuen Geschäftsmodellen angesehen, zu Recht angesehen. Ne? Also beispielsweise ist es ja klar, dass ein Abo-Modell à la Napster wäre ja ohne ein entsprechendes DRM-System logischerweise gar nicht möglich. Ne? In dem Moment würden sie alle Nutzer werden vielleicht mal für einen Monat Kunde und hätten dann alle. Jetzt trotzdem, oder?
Ja,
dankeschön. Ja, dankeschön. Ja. Also hier David Peckham von eMusic. Für uns ist das keine philosophische Frage, also DRM oder nicht DRM. Uns interessiert, wie wir die Kunden zufriedenstellen. Ja, da muss man natürlich wissen, dass das Modell von eMusic entsprechend so aussieht, dass eMusic MP3-Dateien übers Netz verkauft. Ja, und MP3 ist ja per se kopierschutzfrei, ne, also ist er sozusagen schon von Amts wegen, ja, ist er mehr oder weniger verpflichtet, eher sich gegen DRMs auszusprechen, weil Kundenzufriedenheit, das dürfte eigentlich auch relativ klar und unstrittig sein, kriegen wir immer dann, wenn wir auf ein DRM verzichten, wer will schon sich freiwillig da irgendwelche Fesseln ans Bein binden. Ne? Etwas, zurückhaltender wird das natürlich von der IFPI hier formuliert. Der Gerrit Pohl hatte Ihnen das ja, die Institution auch vorgestellt. Die Frage, ist ein erfolgreiches Geschäft ohne DRM möglich, muss allerdings schon sehr genau und vorsichtig durchdacht werden. Das ist also eigentlich auch das vorsichtige Statement, was man sich zu diesem Thema überhaupt vorstellen kann, vorsichtig bis nahezu inhaltsleer. Ja. Relativ hohe Wogen geschlagen hat das Steve Jobs, also der Apple-Boss, die Musikindustrie Anfang Februar in einem offenen Brief aufgefordert hat, in Zukunft auf DRM-Systeme vollständig zu verzichten. Ja, das war sozusagen seine Forderung, eben auch so mit dem Hintergrund, dass es der Kunde einfach nicht haben will, ja, was ja auch letztendlich, was letztendlich ja auch stimmt. Man muss natürlich auch wissen, dass zu dem Zeitpunkt iTunes auch in Verhandlungen mit den Labels war, ja, und ihm auch viele vorgeworfen haben, auch seine Gegner natürlich, dass er das auch missbraucht hat, um sozusagen etwas Druck auf die Preisverhandlungen mit den Labels draufzubringen. Ja, also das steckte da sicherlich auch mit dahinter. Der Warner-Boss hat diesen Vorschlag relativ heftig zurückgewiesen und bezeichnet Jobs Forderungen als unlogisch und wertlos. Dass sich die Labels da in Bezug auf diese Frage DRM ja oder nein überhaupt nicht einig sind, sieht man auch daraus. Hier Warner-Chef hat das total zurückgewiesen. Aber Anfang April dieses Jahres andererseits hat das Label EMI und Apple bekannt gegeben, dass Titel dieses Labels ab Mai DRM-frei zu vertreiben sind. Und jetzt kommt hier schon sozusagen einige Aussagen, die wir dann gleich in dem ökonomischen Modell auch nochmal wiederfinden werden. Das ökonomisch Spannende ist, dass DRM-freie Stücke für 1,29 Euro angeboten werden und DRM-geschützte Stücke weiterhin für 99 Cent erhältlich sind. Ja. Womit nichts anderes abgebildet ist, wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen, dass die Kunden eben eine höhere Zahlungsbereitschaft offenbar haben für DRM-freie Stücke als für DRM-geschützte Stücke. Und es gibt auch die Möglichkeit mittlerweile bei iTunes, dass sie sich dort erworbene Stücke sozusagen für 30 Cent extra upgraden lassen können in eine DRM-freie Version. Ja. Die Titel werden weiterhin in dem, Klammer auf, proprietären AAC-Format vertrieben, das eben hauptsächlich von Apples iPod und mittlerweile einigen Mobiltelefonen unterstützt wird. Ja, also es ist eigentlich das proprietäre Apple-System. Und das ist ja letztlich auch ganz spannend, dass es Apple geschafft hat, damit so erfolgreich zu sein, obwohl sie wirklich ein völlig proprietäres, also herstellerabhängiges Format letztendlich hiermit in die Welt gesetzt haben. So, schauen wir uns das mal die Auswirkungen von DRM in so einem kleinen Modell an. Das Modell stammt von Shapiro und Varian, also genau den Autoren, die wir hier auch ganz am Anfang der Veranstaltung schon bei der Definition digitaler Güter und den Grundideen, das sind so die Autoren eigentlich auf diesem ganzen Gebiet, Theorie digitaler Güter. Was die beiden sehen, ist, oder vielleicht noch eine weitere Vorbemerkung, es muss klar sein, dass diese Betrachtung hier eine Betrachtung ist aus Anbieterperspektive. Ja? Also der Anbieter überlegt sich letztendlich, ob es für ihn vorteilhaft ist, seine Stücke mit DRM oder ohne DRM zu vertreiben. Ja? Das ist sozusagen die Perspektive, die die Autoren hier einnehmen. Ausgangspunkt ist hier so eine Preisabsatzfunktion, eine ganz einfache. Das heißt hier nichts anderes, als dass, wenn der Preis beispielsweise hier wäre, ja, Sie diese Menge hier absetzen und wenn Sie eben geringeren Preis für die Musikstücke hätten, würden Sie hier entsprechend mehr absetzen, würden Sie diese Menge dann absetzen. Ja. Ausgangsüberlegung ist also, dass bei diesem Preis, diese Menge und dieses Viereck hier sind letztendlich die Einnahmen, die er erzielt. Sie gehen aus von einer Ausgangsposition mit DRM-Systeme. So, was sind jetzt die Modellannahmen? Ja, es sind Modellannahmen, die letztendlich dann führen von dem linken zu dem rechten Bild. Sie sagen zum einen, dass die Benutzer eine höhere Zahlungsbereitschaft haben für einen Titel ohne DRM. Ja, sind die Benutzer bereit, mehr zu zahlen? Beziehungsweise der Wert des entsprechenden Produktes erhöht sich für die Kunden. Und jetzt machen Sie das grafisch wie folgt. Also diese Gerade hier, das ist sozusagen die alte, die wir von hier übertragen haben. Und was Sie jetzt machen ist, Sie verschieben diese Funktion in einer gewissen Weise. Das hieße, dass nun etwa bei einem solchen Preis, ich gehe einfach mal hier hin, die alte verkaufte Menge wäre hier gewesen, die neue verkaufte Menge ist aber hier. Es gibt halt mehr, die Wertschätzung der Kunden für das Produkt steigt und deswegen kaufen mehr zum gleichen Preis. Das ist sozusagen hier die Idee. Jetzt sagen Sie aber andererseits, so nach dem Motto, so wäre die Welt ja klar und einfach, ne? Sagen Sie aber andererseits, dass der Verzicht auf ein DRM, ja, der Verzicht auf ein DRM wiederum den Absatz verringert. Also wenn dieser zweitgenannte Effekt nicht da gewesen wäre, hätten wir jetzt hier praktisch die Einnahmen vergrößert, in dem Sinne, dass wir jetzt hier dieses Viereck, was sich aus diesem blauen und diesem weißen Teil hier zusammensetzt, hätten. Haben wir aber nicht, laut Annahmen Shapiro-Varian, weil entsprechend der Absatz zurückgeht. Ja. Anders ausgedrückt, Sie sagen, mit einem DRM erhöhe ich meinen Absatz. Ich erhöhe meinen Absatz mit DRM und die Argumentation ist jetzt eben die folgende, weil wir damit eben das Raubkopieren praktisch verhindern. Ja, wir verhindern damit das Raubkopieren und erhöhen somit unseren Absatz. Das ist sozusagen die entsprechende Idee von Shapiro und Varian. Ja. Ja, also die Frage war, ob dieser verringerte Absatz hier willkürlich angenommen worden ist und ich beantworte es kurz mit einem Ja. Ja, das ist einfach willkürlich angenommen, dass das Ding ein bisschen nach links geschoben worden ist. Denn die Frage ist ja tatsächlich die, ich sag mal, ob es wirklich so stattfindet. Ja. Die Frage geht, würde ich sogar noch vielleicht einen Tick weiterstellen. Also wir können uns sicherlich darüber unterhalten, ob er so wenig verschoben wird, ein bisschen mehr oder sogar ganz schön heftig. Die Frage könnte ja sogar sein, ob es nicht sogar auch in die andere Richtung ausschlagen könnte. Ne? Wir haben ja mal so ein paar offene Fragen hingeschrieben. Ne? Also erhöht der Kopierschutz denn wirklich den Absatz? Was würden Sie denn sagen? Würden Sie, also wir gehen jetzt davon aus, gucken uns jetzt nicht an, wie viel er sich erhöht oder verringert, aber die Grundannahme des Modells wäre ja, erhöht der Kopierschutz denn wirklich den Absatz? Was würden Sie denn sagen? Verkaufen wir wirklich mehr, ja?
Ja. Aber die Leute sind die Kundenzufriedenheit, die sich ohne DRM auf jeden Fall eher einstellen würden, damit er zumindest einen positiven Effekt auswirken könnte.
Richtig, genau. Ja.
Man muss auf den Warten, aber es ist ein bisschen differenzierter betrachten. Da gibt es auch Sachen, die sich durch den Kopierschutz einfach
Ja, richtig, genau. Das ist sicherlich wahr. Ne? Wir haben mal auch eine empirische Umfrage gemacht. Eine empirische Umfrage zu dem Thema, hält sie einen Kopierschutz vom Kauf eines Tonträgers oder Downloads ab? Das war eine Umfrage, die haben wir, ich glaube, 2004 schon gemacht. Das ist also ein bisschen älteres Semester, diese Umfrage. Ja. Aber so vom Gefühl her kann ich mir das durchaus vorstellen. Also hält sie einen Kopierschutz vom Kauf eines Tonträgers oder Downloads ab? Und dann hier halt eine ganze Menge Leute, die sagen, ja, das hält mich ab. Das mache ich nicht. Also das ist keine, muss man mit, diese Folie ist jetzt nicht zu werten als eine Absage an die Annahme von dem Shapiro und Varian. Ja? Nicht, dass sie das jetzt falsch interpretieren, sondern es ist sozusagen als großes Fragezeichen eher gemeint. Ne? Als großes Fragezeichen, ob es tatsächlich so stattfindet. Ne? Weil viele halt einfach sagen würden, okay, ich mach's einfach nicht, ich will es einfach nicht. Was es dann auch noch gibt, ist den sogenannten Sampling-Effekt, der auch nicht so ganz in dem Modell von Shapiro und Varian abgebildet ist, der auch für den einen oder anderen Künstler gelten mag. Also für den einen oder anderen Künstler mag es ja auch sinnvoll sein, wenn seine Titel, wenn vielleicht auch illegal, entsprechend verbreitet werden, weil er so überhaupt erstmal bekannt und interessant wird. Ne? Das mag dann sicherlich vielleicht für die Madonnas oder R.E.M.s dieser Welt nicht mehr gelten. Ja, die sind bekannt genug. Ja, für die ist es dann ein Umsatzeinbuße, wenn entsprechend schwarz kopiert wird. Wohlgemerkt auch immer unter der Hypothese, dass das auch gekauft worden wäre. Ne? Aber für so unbekannten Künstler gibt es eigentlich nichts viel Besseres, als entsprechend dann eben bekannt zu werden, wenn es über den Vertrieb in einer solchen Tauschbörse ist. Genau dieses gleiche Phänomen geht mir gerade durch den Kopf, haben wir natürlich auch, wenn wir etwa dran denken, die Zahlen, die Microsoft immer verbreitet, wie groß sozusagen ihr Verlust ist, dadurch, dass Schwarzkopien von Microsoft Office letztendlich gemacht wird. Was für eine Annahme stecken die sozusagen dahinter? Microsoft, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt letztes Jahr durch Schwarzkopien so und so viele Millionen oder Milliarden Umsatzverluste gemacht. Ja. Wie bitte nochmal?
Da steht ja jetzt von Microsoft hinter der Aussage, dass es kein Substitut geben wird. Es müsste also jeder, der es selbst benutzt, hätte sich sonst gekauft.
Genau, jeder, der sozusagen sich den Schlüssel oder sonst was irgendwie heruntergeladen hätte, wird sozusagen als einer deklariert, der ansonsten gekauft hätte. Das findet natürlich dann keinen Niederschlag in der Rechnung und eben auch genau dieser Verbreitungseffekt, also gerade für Software. Was für einen Vorteil hat so eine Firma natürlich dadurch, dass es hier auch schwarz kopiert wird? Ganz genau, ne? Das ist genau also eine ganz vernünftige Form, um letztendlich Netzeffekte zu generieren. Ne? Ja, nächste Woche machen wir weiter mit ein paar empirischen Resultaten. Dann nochmal zu dem Thema, wie sich DRM-Systeme tatsächlich auf die Zahlungsbereitschaft der Kunden auswirken. Ja? Bis dahin, vielen Dank.